1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute ist erneut an meiner Seite der Diplom-Politikwissenschaftler Michael Schäfer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Philipp.
Außerdem am Mikrofon meine Wenigkeit, der erste Vorsitzende des Vereins, Philipp Stein. Michael, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das nicht nur höchst brisant ist, sondern um das sich deswegen auch viele, wenn nicht gar alle, drücken. Wir wollen darüber sprechen, tja, im weitesten Sinne, wer Deutscher ist, dem Gesetze nach, und warum man in dieser Republik verfolgt wird, wenn man einen ethnischen Volksbegriff ansetzt. Und vielleicht gleich vorweg, als kleiner Spoiler für die Zuhörer, das wird eine sehr interessante Episode, denn wir werden aufdecken, warum wir mit unserer Auffassung des ethnischen Volksbegriffs auch juristisch im Recht sind. Michael, die Grundlage unseres heutigen Gesprächs ist ein Blogbeitrag, der vor wenigen Tagen auf dem Blog von 1% erschienen ist, 1%.de, vom 22. Mai 2025, der heißt Urteil, Volksbegriff nicht verfassungsfeindlich. Ja, jetzt könnte man meinen, mit dieser Überschrift sei eigentlich schon alles gesagt. Ein Stück weit ist es auch so. Aber wir sehen uns ja mit der Situation konfrontiert, dass es seit einigen Jahren eine im Grunde genommen unvergleichliche Repressionskampagne gegen, ich sag mal, patriotische Akteure gibt, die den ethnischen Volksbegriff weiterhin als Grundlage ihrer Arbeit ansehen. Das betrifft nicht zuletzt natürlich unseren Verein 1%, das betrifft ganz extrem auch die identitäre Bewegung, und zuletzt ist es auch zu einem der Fallstricke für die Alternative für Deutschland geworden, denn die, ich sag mal, Hochstufung zum gesichert rechtsextremen Beobachtungsobjekt basiert nicht zuletzt darauf, dass behauptet wird, die AfD hätte einen rassistischen Volksbegriff, um es mal vereinfacht auszudrücken. Ich würde gern von dir zunächst als Grundlage des Gesprächs erfahren, mit welcher Situation wir uns denn hinsichtlich der Repression und, ja, sagen wir mal, des ganzen Zustands konfrontiert sehen.
Ja, also aktuell ist es ja so, jeder, der sich politisch rechts engagiert und auf das Volk bezieht, kann verfolgt werden, weil der Staat und seine Geheimdienste, und das ist es ja, die Debatte wird ja in Richtung Geheimdienste und Gerichte verschoben, und es ist keine Debatte, die im öffentlichen Raum in einer Demokratie frei stattfinden kann, behaupten, dass jeder, der von Volk spricht, der von Deutschen spricht, potenziell verfassungsfeindlich ist. Hört sich erstmal verrückt an, aber es gibt ja auch tatsächlich Urteile. Verwaltungsgericht Berlin in einem Fall zur Einstufung der identitären Bewegung stand auch tatsächlich drin, findet sich auch in der Studie eine Frage des Überlebens, wer ist Deutscher, stand tatsächlich drin, wer daran glaubt, dass es biologische Deutsche gibt, ist potenziell Verfassungsfeind. Und wenn man die Repression so weit ausfährt, wenn man solche obskuren Urteile spricht, dann schränkt das die Debatte natürlich ein. Und das Allerwichtigste ist, es ist für Staat, Repressionsorgane, Geheimdienst die Grundlage für jede Verfolgung. Wenn man wird eingestuft, man verliert Bankkonten, Social-Media-Konten und so weiter und so fort, jeder Teil der Repression ist am Ende zurückzuführen auf diese Fehleinschätzung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über den aktuellen Stand der Rechtsprechung, über auch das Urteil hier aus NRW sprechen, das ganz klar festlegt, was verfassungsfeindlich ist aus Sicht der Bundesrepublik und was nicht. Und das ist es ja immer, wer sich in politischen Widerstand bewegt, muss nach den Regeln der Herrschenden spielen, muss wissen, was er darf und was er nicht darf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier diese Debatte führen. Es ist auch klar, warum die AfD diese Debatte gerade scheut. Die haben 51.000 Mitglieder, wenn die sagen, wir debattieren jetzt mal, über den Volksbegriff, dann wissen die nicht, was da am Ende bei rauskommt, was da vielleicht für Unsinn gemacht wird. Und deswegen ist es ja so gut, dass es auch Organisationen, Intellektuelle und was weiß ich nicht, alles ringsum so eine große Partei gibt, die Debatten führen kann, die Partei aktuell nicht führen kann, ganz einfach aus dieser Verbotsangst heraus. Jeder weiß, dass dieses Gutachten, jeder, der reingelesen hat, weiß, dass das ein schlechter Witz ist. Also das würde in keinem vernünftigen Staat, in keiner vernünftigen Demokratie, würde das für ein Verbot reichen. Aber man sieht ja trotzdem, welche Folgen das hat. Ne? Gab ja die Meldung, AfD warnt Mitglieder mit E-Mail, bitte verhalten Sie sich verfassungskonform, geben Hinweise an Angestellte und Beamte, wie es ist mit Parteimitgliedschaft und Jobverlust und so weiter und so fort. Das hat schon viel Verunsicherung ausgelöst, hat auch zu ein paar hundert Austritten, ist eine Selbstauskunft der AfD geführt. Und ja, es wird natürlich auch den Weg der Partei bestimmen. Wenn dann nicht außenrum geschaut wird, wie entwickelt sich die Debatte, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wenn man das nicht auch aktiv in so eine große Oppositionspartei reinträgt, dann kann es natürlich sein, dass sich da, gesteuert natürlich durch die Repression, ganz schnell etwas verschiebt. Und deswegen ist es so dringend notwendig, diese Debatte zu führen.
Ja, ich habe das ja schon so ein bisschen polemisch eingeleitet, Michael, dass wir im Prinzip heute diskutieren wollen, worum sich alle drücken. Ja. Alle ist natürlich eine kleine Zuspitzung. Es gibt natürlich Akteure, die diese Frage auch diskutieren, aber tatsächlich öffentlich darüber zu streiten und auch eine Position zu beziehen, die diesem ethnischen Volksbegriff sozusagen verteidigt, das ist tatsächlich eine Sache, um die sich viele, du sagst, ein bisschen zu Recht vielleicht drücken, wenn wir auf die identitäre Bewegung beispielsweise mal schauen wollen. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, weil ich natürlich auch nicht weiß, ob da irgendwelche Grundsatzpapiere innerhalb der Bewegung kursieren, ob es da Schulungen gibt auch zu diesem Thema und so weiter und so fort. Aber du hast es schon genannt, Verwaltungsgericht Berlin hat damals ein ziemlich wegweisendes Urteil, würde ich sagen, gesprochen, also ein haarsträubendes Urteil, aus dem du paraphrasiert sozusagen schon zitiert hast, in dem dieser ethnische Volksbegriff eine ziemliche Schlappe erlitten hat. Also in dem sozusagen die IB vereinfacht gesagt versucht hat zu klären, wer ist eigentlich Deutscher und wer nicht, beziehungsweise was darf man in dieser Hinsicht sagen und was nicht. Und wenn man das jetzt zugrunde legt, dieses Urteil, wie du gesagt hast, dann ist schon die Annahme, es existiere ein deutsches Volk, das eine ethnische, das heißt eine abstammungsmäßige Grundierung hat, so will ich das mal sagen, ist dann schon verfassungsfeindlich. Das war natürlich eine ziemliche Schlappe und war natürlich auch, oder ist eine ziemliche Problematik. Und es ist infolge dieses Urteils und infolge auch ja, gewisser Repressionsmaßnahmen, die ergriffen wurden, tatsächlich ein bisschen zu einem Stillstand gekommen in dieser Frage. Wohingegen das beispielsweise vor 15 Jahren auch in neurechten Publikationen wie der Sezession oder ähnlichem noch vollkommen normal war, diese Fragen zu debattieren. Ich denke hier beispielsweise an Verteidigung des Eigenen, diesen Kaplaken von Martin Lichtmeß und so weiter und so fort. Gewisse Sezessionsartikel in anderen Kreisen selbstverständlich vollkommen normal gewesen, darüber zu diskutieren. Da war das noch durchaus eine gängige Sache, also diese Sachen anzusprechen, auch in Kreisen der Burschenschaften, gerade des Dachverbands Deutsche Burschenschaft mit dem volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriff, wie das dort genannt wird. Und das ist also eine Sache, die durch den Staat, durch seine Repressionsmaßnahmen tatsächlich in den Hintergrund gedrängt wurde und wo sich viele jetzt scheuen, drüber zu sprechen. Und du hast es schon gesagt, wir sprechen heute ja vor allem deswegen darüber, weil wir auf 1%.de folgendermaßen schreiben, die Rechtsprechung gibt uns Recht. Also wir behaupten hier, unser Volksbegriff, so will ich den mal nennen, ist nicht verfassungsfeindlich. Und darüber wollen wir ja heute sprechen. Das soll ja gewissermaßen zumindest auch eine Anleitung sein, um zu zeigen, Leute, ja, natürlich kann euch Repression widerfahren, wenn ihr einen ethnischen Volksbegriff vertretet. Aber es gibt dazu, und darüber sprechen wir dann ja noch, ein Urteil, was uns in unserer Position stärkt. Jetzt will ich aber noch mal ganz kurz, Michael, mit dir diese Geschichte mit der AfD besprechen. Also
darf ich noch kurz einhaken?
Ja, bitte, bitte.
Dass dieser ganze Wahnsinn überhaupt notwendig ist. Du hast gesagt, früher war das alles eine komplette Selbstverständlichkeit. Das ist genauso wie mit dem Geschlecht. Ne? Sachen, die früher selbstverständlich waren, werden von außen angegriffen, durch Ideologie, durch Repression. diese Debatte, dass wir die überhaupt führen müssen heute, das ist ja das eigentlich Verrückte, das wäre vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht notwendig gewesen. Da war klar, was Mann und Frau ist, und da war auch jedem klar, was ein Deutscher ist oder was deutsche Abstammung ist, und da hat sich auch niemand irgendwas reininterpretiert, das in Richtung Verfassungsfeindlichkeit geht, sondern das sind ja alles, und das ist das Wichtige, was man, glaube ich, bei diesen ganzen Debatten erkennen muss, und das Beispiel Geschlechts macht es auch nochmal ganz gut, das sind ja alles Angriffe auf Selbstverständlichkeiten. Und wir müssen uns, weil die Repressionsorgane und die Geheimdienste nun mal in der Machtposition sind, müssen uns wehren und den Leuten vermitteln, wie man am besten damit umgeht, ohne die Propaganda des Gegners zu schlucken.
Ja, also ich sag mal, die Debatte wurde auf einem anderen Niveau und mit einem anderen Hintergrund geführt. Also die Frage sozusagen danach, wer Deutscher ist, ist, glaube ich, schon immer ein Stück weit virulent gewesen. Also selbst vor 10, 15 Jahren wurde das relativ prominent auf dem Burschentag beispielsweise, der deutschen Burschenschaft, diskutiert. Und es wurde auch in rechten Kreisen immer so ein bisschen darüber gestritten und gezankt, aber halt auf einem völlig anderen Niveau. Da stand dann wirklich die Frage im Raum, so deutlich muss man das ja sagen, da gab es die eine Position: Deutsch ist, wer deutsche Eltern hat, so ganz banal ausgedrückt. Was ist aber mit dem, der einen spanischen Großvater hat? Also da hat man wirklich, naja, auf einem anderen Niveau in der Form diskutiert, dass wirklich Meinungen ausgetauscht wurden darüber, wann gilt man als Deutscher, wann ist man integriert und so weiter und so fort. Also das habe ich völlig anders wahrgenommen. Dass es hier, wie gesagt, eine Debatte auf einem anderen Niveau gab. Jetzt bewegen wir uns ja in einem Bereich, und du hast es ja ausgeführt, in dem wir ja mit Repression konfrontiert sind, wenn man überhaupt annimmt, die Abstammung spiele beim Volk eine Rolle, beim Volksbegriff eine Rolle, sozusagen.
Es geht ja sogar noch tiefer, ja. Wenn man überhaupt im Kopf auf die Idee kommt, dass es ein deutsches Volk abseits der Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland gibt, war das ja für manche Gerichte schon ein Anhaltspunkt für Verfassungsfeindlichkeit. Also allein dieses Anerkennen, dass es Deutsche gab, abseits, irgendeine deutsche Identität abseits der Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik, ist ja schon ein Grund gewesen für Repressionsmaßnahmen. Und das ist ja das völlig Absurde. Die Diskussion, die du ansprichst, die sind ja völlig berechtigt. Ein Land, ja, klar,
genau.
Das unter demografischem Druck steht, unter Migrationsdruck steht, muss sich natürlich fragen und auch frei in der Gesellschaft diskutieren können, wie gehen wir damit um, was macht das mit uns, was macht das mit unserer Identität, Geschichte, mit unserer Zukunft und so weiter und so fort. Aber wir müssen ja heute Debatten führen, und das ist uns ja aufgezwungen worden, auf einem unfassbar niedrigem Niveau. Es gibt Gerichte, die sagen, oder aktuell ist es ja noch so, dass das neue Recht gilt ja noch, das von der Ampelkoalition. Die neue Regierung, die Merz-Regierung, möchte das hier ändern, aber auch nur so halb wie immer, typisch CDU. Wer hier nach Deutschland kommt, nach 3 Jahren sich bestimmte Kriterien erarbeitet hat, der kriegt die deutsche Staatsbürgerschaft und ist Deutscher. Ausnahmslos, laut Sicht einiger Gerichte, vieler Politiker in der Bundesrepublik, gibt es keine andere Identität mehr. Also der ist genau so, er spricht vielleicht noch gar nicht, na gut, Deutsch sprechen muss er ja, aber er kommt gerade aus Syrien hierher und ist genauso, wie der Mensch, dessen Familie seit Jahrhunderten hier lebt, und es gibt keinerlei Unterschiede. Das ist ja eine völlige Verkennung der Realität. Das ist natürlich mit der Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik, dass man komplett gleichgestellt ist und da keine Nachteile erfahren kann, alles klar. Aber das ist ja ähnlich wie die Debatte Mann, Frau oder andere Dinge, die wir heute führen müssen, eine völlige Verkennung der Realität, und vor allem berücksichtigt ja auch nie die Sicht der Migranten, die hierher kommen, die ja von sich selber sagen, natürlich bin ich noch Syrer, ich lebe meine syrische Identität, meinen Glauben und so weiter und so fort. Das wird ja auch alles komplett ausgeblendet, weil man ja immer nur diese Propagandasicht darauf hat, weil, wir haben es schon gesagt, die ganze Debatte nur noch von Gerichten und Geheimdiensten geführt wird und es keine freie, realistische Debatte über diese Fragen geben kann. Und das ist so absurd, aber leider notwendig.
Naja, ich weiß nicht, also es würden jetzt natürlich Leute entgegenhalten, natürlich kann es eine Debatte darüber geben, denn wir sprechen ja gerade darüber.
Und wir müssen aber erklären, wie man diese Debatte führen kann, in welchen eng gesteckten Rahmen.
Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen immer diese Falle. Ne? Also es wird gesagt, was hast du denn überhaupt? In Deutschland gilt ja maximale Meinungsfreiheit, denn du darfst ja sagen, was du willst. Du musst halt nur mit den Konsequenzen rechnen. Ja. Das ist halt so ein bisschen die ganze Kiste. Also zu sagen, natürlich dürfen Michael Schäfer und Philipp Stein heute im 1%-Podcast darüber diskutieren, was ist eigentlich der Volksbegriff. Aber wenn sie dort halt die falsche Meinung vertreten, dann werden sie dafür halt vom Geheimdienst überwacht. Ja, das ist jetzt im Prinzip so ein bisschen die Krux an der Sache. Ich will noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, und zwar, du hast gesagt, die AfD täte recht daran, sozusagen die Frage danach, wer Deutscher ist und wer nicht, nicht allzu exzessiv zu diskutieren. Ich würde dir eingeschränkt recht geben. Es gibt, glaube ich, für die AfD aktuell weitaus drängendere Baustellen, als in einer, Programmkommission auszuarbeiten, wer aus Sicht der AfD tatsächlich Deutscher ist, das dann auf einem Parteitag vorzulegen und irgendwie als Programmentwurf absegnen zu lassen. Das ist natürlich, das hat natürlich eine immense Sprengkraft, zumal die AfD sich ja immer damit brüstet, das muss man ja auch ganz deutlich so sagen, die zerren ja immer, Leute mit Migrationshintergrund vor die Kamera. Ich denke da an, also mir fallen hier verschiedenste Beispiele ein. Es gibt auch Abgeordnete mit Migrationshintergrund in prominenten Rollen. Das ist ja, die AfD ist eine Partei des Staatsbürgerrechts, um das mal so sehr salopp zu formulieren. Also die AfD hält sich im Prinzip strikt daran, dass der einen deutschen Pass hat, zunächst erstmal Deutscher ist. So. Das sieht man eben daran, wie gesagt, welche Funktionäre dort walten, welche Leute vor der Kamera stehen und so weiter. Das ist vielleicht auch ein Unterschied, um das mal so ein bisschen populistisch runterzubrechen, beispielsweise zur NPD, ja, oder zur Heimat, die da, glaube ich, was den Volksbegriff betrifft, eine etwas puristischere Meinung vertreten. Was die AfD ja anzweifelt, ist das Konzept dass man jeden sozusagen integrieren kann. Also dieses Integrationskonzept, das die Bundesrepublik Deutschland sozusagen vorschlägt. Also zu sagen, jeder, der hierher kommt, hat prinzipiell die Chance, nicht nur Staatsbürger zu werden und damit auf dem Papier auch Deutscher, sondern sich an die Gesellschaft anzupassen, Teil der Gesellschaft zu werden und effektiv dann eben auch Teil des Volkes zu werden oder zu sein. Ich glaube, da ist die AfD natürlich relativ kritisch. Klassische Fälle, der kommt aus dem islamischen Kulturraum, wie soll der sich jemals an die Frauenrechte in der Bundesrepublik Deutschland gewöhnen und so weiter. Das sind so die Positionen, in denen man sich bei der AfD einig ist. Eine Diskussion darüber, wer für einen wirklich Deutscher ist, das ist ja ein Prozess, den die deutsche Burschenschaft, die ich nochmal hier an dieser Stelle erwähnen muss, einmal durchlaufen hat und die auch zu großen Spaltungen innerhalb dieses traditionellen Kooperationsdachverbands geführt hat. Das ist ein ganz heißes Eisen, und da stimme ich dir grundsätzlich zu sagen, man muss das jetzt nicht in der Breite erstmal diskutieren. Gleichwohl, und da möchte ich, was heißt widersprechen, aber einhaken, im Vergleich zu einem Verein wie uns, im Vergleich zu einer Bewegung wie der Identitären Bewegung, im Vergleich zu einem Medium wie Kompakt, die ja nächste Woche ihren großen Prozess haben übrigens, ab dem 10.06. ist es, glaube ich, ne? Genau. Gibt es hier natürlich schon einen umfassenden Schutz vor Verboten. Also unabhängig davon, dass die jetzt vielleicht hochgestuft werden, unabhängig davon, dass immer wieder über ein AfD-Verbot diskutiert wird. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich halte das für vollkommen absurd. Es gibt viele andere Repressionsmöglichkeiten, die man noch ausschöpfen kann gegen diese Partei, bevor man tatsächlich an ein Verbot denken muss. Sie hat im Vergleich zu uns immer diesen Parteienstatus als Schutz. Und natürlich gäbe es die Möglichkeit, hier gewisse Dinge, ich sag mal, zu Papier zu bringen, zu diskutieren, publik zu machen, zu bewerben, ohne dass man dafür eben sofort die Polizei vor der Tür hat und eventuell der Verein oder die Organisation verboten wird. Das heißt, ich muss sagen, so ganz aus der Schusslinie möchte ich die AfD hier nicht nehmen, denn wie gesagt, sie ist die einzige große patriotische Organisation, wenn man sie mal gleichstellen will mit uns, mit der IB, mit meinetwegen anderen Bewegungen, die diesen Parteienstatus genießt, und diesen Schutzstatus auch genießt und deswegen sich auch Dinge erlauben kann, aus rechtlicher Sicht, die wir nicht können. Oder die aber wir, Risiken, die wir eingehen, wo wir aber einen ganz anderen Preis für bezahlen müssen. Das heißt jetzt zu sagen, naja, das Vorfeld muss das mal ausdiskutieren und dann muss man das sozusagen in die Partei reintragen. Ja, schon. Aber ich tue mich da schwer, jetzt die AfD da so ganz aus der Rechnung rauszunehmen.
Das stimmt, aber ich glaube, das ist eine Reaktion auf dieses Gutachten, was ja nur eine Sammlung von Tweets, Memes und irgendwelchen Aussagen ist. Und das Wichtige aus meiner Sicht ist jetzt, dass man den Leuten zeigt, und da geht es ja um eine breite Zahl von Funktionären und natürlich auch Anhängern und einfachen Parteimitgliedern, denen man sagen muss, das geht, das funktioniert nicht, wenn du in dem Kontext denkst, ah ja, jetzt wird wieder gesammelt für so ein zweites Gutachten, das vielleicht zu mehr Repression, der Einstellung von staatlicher Förderung oder anderen Verbot zum Beispiel führt. Und ich glaube, das ist auch die Situation, in der die AfD jetzt gerade ist. Wie gesagt, eine große Partei, die müssen jetzt probieren, da Ordnung reinzukriegen. Ob das richtig ist oder nicht, das müssen die Leute entscheiden, wie man auch auf sowas reagiert. Als Außenstehender und auch als Wissenschaftler, wenn du dir dieses Gutachten anschaust, ist das natürlich ein schlechter Witz. Mit der Argumentation könntest du jede Partei in der Bundesrepublik Deutschland verbieten, also wirklich jede, die Grünen. Kannst du dir selbst Fälle aus der SPD raussuchen, selbst die Spießer der CDU könntest du damit verbieten. Wenn du so rangehst, also wenn du so ein niedriges Niveau ranziehst und sagst, ja, das ist jetzt ausreichend für ein Verbotsverfahren. Also das ist völlig absurd, da musst du nur gucken.
Klar, deswegen ist ja das Ganze jetzt auch auf dem Prüfstand und es steht ja auch zur Debatte, ob dieses Gutachten überhaupt reicht. Ich glaube, das ist ja angekommen. Also, dass das ein schlechter Scherz war. Tatsächlich, selbst bei den jetzt Regierenden, die man auch nicht gerade als AfD-freundlich bezeichnen kann, ist irgendwie klar geworden, das reicht nicht aus. Wir müssen weiter sammeln, wenn wir dann überhaupt ein Verbot ansetzen wollen, ja, oder ein Verbotsverfahren beginnen wollen. Deswegen finde ich dieses Gutachten gar nicht so sonderlich spannend. Spannend ist ja die Reaktion der AfD darauf. Du hast es ja gesagt, also es wurde den Mitgliedern per E-Mail empfohlen, im verfassungskonformen Bereich zu bleiben. Das wurde so wortwörtlich formuliert. Was man ja hätte machen müssen, ist ein Schreiben aufzusetzen, in dem man sagt, hören Sie zu, liebe Mitglieder, dieses Gutachten stützt sich maßgeblich darauf, dass uns vorgeworfen wird, wir hätten einen, ich sag mal, rassistischen Volksbegriff. Also wir würden unterscheiden zwischen, was weiß ich, einem schwarzen deutschen Staatsbürger und zwischen einem, wo die Eltern seit, was weiß ich, 300 Jahren oder 500 Jahren, was auch immer, halt auf dem gleichen Fleck Land in Deutschland leben und sich vermehren. Das dürfen sie sagen, das dürfen sie nicht sagen. Also das, was wir in unserem Beitrag gemacht haben und das, was wir auch heute versuchen, das hätte ja kommuniziert werden müssen, ne? Also unterlassen Sie diese Unterscheidung von Staatsbürgern, also zu sagen, der schwarze Staatsbürger sollte nicht wählen dürfen, der weiße Staatsbürger, der sollte wählen dürfen, das ist halt ganz eindeutig verfassungsfeindlich. Das ist auch klar, also um das hier nochmal auszudrücken, das ist das, was der Staat ganz eindeutig, alle Gerichte, alle Institutionen als explizit extrem bezeichnen, also einen Unterschied zu machen zwischen verschiedenen Staatsbürgern, den einen besser zu behandeln als den anderen, beziehungsweise einen Staatsbürger aufgrund seiner Abstammung schlechter zu stellen. Das ist das, was tatsächlich, ich will nicht sagen verboten ist, denn verboten ist es nicht, aber das ist das, was als verfassungsfeindlich gilt, offiziell als verfassungsfeindlich, also zu sagen, derjenige, der meinetwegen aus Afghanistan gekommen ist und der jetzt seit 5 Jahren den deutschen Pass hat, ich möchte nicht, dass der wählen darf, weil der kommt aus Afghanistan, der ist dämlich und viel zu blöd zum Wählen. Diese Aussage ist verfassungsfeindlich, ganz eindeutig, weil ich zwei Staatsbürger, die beide die Staatsbürgerschaft haben, aufgrund dieses ethnischen Merkmals schlechter stelle bzw. den anderen erhöhe. Das ist das, was man explizit, wenn man nicht im Verfassungsschutzbericht landen möchte, unterlassen muss, tatsächlich unterlassen muss. Was man hingegen nicht unterlassen muss, und das ist sozusagen durch die Rechtsprechung gedeckt, ist überhaupt erstmal zu sagen, es gibt ein deutsches Volk, das unabhängig ist von dem Pass der Bundesrepublik Deutschland. Also festzustellen, dass es Deutsche gibt, die beispielsweise auch keinen Pass haben. Ja, Das ist nicht verfassungsfeindlich. Das ist aber etwas, das in den letzten Jahren explizit herangezogen wurde, um Bewegungen nicht nur zu beobachten, sondern sie auch mit Repression zu überziehen. Und das ist ja eigentlich der Knackpunkt unseres heutigen Gespräches und sozusagen die Lehre aus unserem heutigen Gespräch, neben einigen anderen, die hoffentlich dabei rauskommen, dass es grundsätzlich erstmal nicht verfassungsfeindlich, schon gar nicht verboten ist, von einem deutschen Volk abseits des Passes der Bundesrepublik Deutschland zu sprechen. Denn das tut der Staat ja selber. Beispielsweise mit diesen Beispielen des Vertriebenengesetzes und so weiter, kann man alles auf 1%.de nachlesen. Es ist ja absurd. Also ich kenne selber einige Beispiele von Deutschen, die in einer gewissen Zeit Deutschland verlassen haben, sich dann im Ausland niedergelassen haben, dort sich den Pass des Staates besorgt haben, irgendwann mal, also sich sozusagen auch in die Gesellschaft ein Stück weit integriert haben, die sich aber selber als Deutsche sehen und sich nie mit einem anderen Geschlechtspartner als jemanden aus dem deutschen Volk vermehrt haben, um das mal so in so einer ganz platten Sprache auszudrücken, die selbstverständlich dem deutschen Volk angehören. Sie haben eine andere Staatsbürgerschaft, vielleicht gar nicht mehr mal die von der Bundesrepublik Deutschland, sondern sind Brasilianer, Franzosen, Italiener geworden, von ihrem Passstatus her, von ihrer Staatsbürgerschaft, aber sie bleiben selbstverständlich immer, und das ist das Entscheidende, immer Teil des deutschen Volkes. Und das jetzt festzustellen, unabhängig irgendeiner Wertung, der Deutsche ist besser als der Brasilianer oder besser als der Franzose, einfach nur das festzustellen, das ist schon, oder ist immer noch, muss man sagen, der Knackpunkt. Und hier müssen wir heute erstmal feststellen, dass es nach einem Urteil, einem wegweisenden Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen hier nicht verfassungsfeindlich ist, das erstmal festzustellen. Sondern, ich wiederhole mich, nur die Schlechterstellung bzw. Benachteiligung, Schmähung, Beleidigung, Herabsetzung von Staatsbürgern. Take das zu Ende, Michael.
Genau. Es ist verrückt, dass wir das genau, dass wir es überhaupt erklären müssen, aber es ist tatsächlich so. Also, wenn du an ein deutsches Volk glaubst, dann ist das okay. Das ist die Kernaussage dieses Podcasts. Das ist Wahnsinn. Ja,
du darfst dich auch, es geht darüber hinaus, du darfst dich auch für den Erhalt dieses Volkes einsetzen.
Richtig, genau.
Du darfst halt nur keine Bombe nehmen und den Bundestag in die Luft sprengen, das ist schlecht.
Dazwischen gibt es ja noch eine breite Palette von Möglichkeiten.
Du darfst dich als Oppositioneller auch als Zweck, sagen wir mal, deines Vereins oder so, für die Erhaltung des deutschen Volkes einsetzen, auch abseits des deutschen Passes. Das ist vollkommen legitim. Das machen ja auch, gibt es ja verschiedene Vereine, Verbände und so weiter, die das Auslandsdeutschtum beispielsweise pflegen. Ja, man denke hier nur beispielsweise an Oberschlesien. Ja, in Oberschlesien wohnen heute noch unzählige Deutsche. Natürlich gibt es Vereine, Organisationen und so weiter, die sich um Oberschlesier, um das Deutschtum in Oberschlesien kümmern. Ja,
weißt du, wer der größte Unterstützer ist dieser Auslandsdeutschen?
Ja, der Staat selber.
Ja, das Innenministerium, dasselbe Innenministerium, das im Ausland tut, aber im Inland kriminalisiert. Du hast jetzt schon vieles vorweggenommen. Wichtig ist auch, dass man das auch ganz gezielt steuern kann. Und auch die Debatte darüber ist nicht illegitim oder sogar verboten. Die Bundesrepublik kann durch eine restriktive Einwanderungspolitik festlegen, wer bekommt denn überhaupt diesen sehr geschützten Status des Staatsbürgers der Bundesrepublik. Aktuell, wie gesagt, ist es ja so, nach 3 Jahren hier kannst du Deutscher werden. Merz hat angekündigt, nein, das nehmen wir alles wieder zurück. Es soll jetzt, wenn es so kommt, so werden, dass du nach nur 5 Jahren Deutscher werden kannst. Zuvor waren es noch zumindest 8 Jahre. Ne, also das ist eine Sache, die man ganz leicht steuern könnte. Mit einer patriotischen Regierung könnte man sagen, hier 10 Jahre, vielleicht in anderen Ländern gibt es ja sogar Bewährungszeiten. Ich weiß nicht, wie das mit dem deutschen Grundgesetz dann vereinbar ist, dass man sagt, ja, du musst dich auch so lange bewähren, damit du nicht automatisch gleich in die Sozialkassen rutscht oder kriminell wirst. Oder auch Maßnahmen der Migration, ganz logisch. Wer kommt überhaupt her und bekommt die Möglichkeit, hier sich die Staatsbürgerschaft zu erwerben? Aktuell ist es ja jeder. Jeder darf kommen. Grenzen sind offen. Egal, was da für eine Show stattfindet, gibt es auch eine schöne Recherche mit den aktuellen Zahlen auf 1%.de. Und das, es sind ganz leichte Maßnahmen, auch ganz selbstverständliche Maßnahmen, die man steuern kann. Aber nochmal, die Debatte darüber ist vergiftet, kann nicht frei geführt werden. Es gibt in diesem Bereich keine wirkliche Meinungsfreiheit, weil sofort Repression und Geheimdienste kommen und einschüchtern wollen. Das ist ja umsonst, verschickt die AfD ja nicht so E-Mails an ihre Mitglieder und auch an Beamte und Angestellte, die natürlich fürchten, durch ihre AfD-Mitgliedschaft und die Einstufung jetzt irgendwie ihren Job zu verlieren, Pension zu verlieren und so weiter und so fort. Und genau so funktioniert ja die Debatte in der Bundesrepublik. Angst überlagert die freie Debatte und deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist. Und noch ein Hinweis: dieses wichtige Urteil, den konkreten Verweis zum Urteil kann man ja in die Beschreibung des Videos packen, damit das auch jeder selbst nachlesen kann und vielleicht auch zu dem Artikel und natürlich auch zu der Studie Wer ist Deutscher? Ist ja entstanden, weil die AfD einen Rechtskampf geführt hat. Es ging ja darum, dass man gegen die Verdachtsfalleinstufung der AfD durch den Bundesverfassungsschutz geklagt hat. Also dadurch ist das ja auch erst entstanden. Also das Wehren der Partei genau dagegen hat ja jetzt auch dieses Urteil erst zustande gebracht. Und das sind ja kleine Siege in einem sehr feindlichen Umfeld. In dem aktuellen Text wird ja auch darauf eingegangen, dass heute kein Patriot Verfassungsrichter werden kann, Hochschullehrer in wichtige Positionen in Gerichten und Staatsanwaltschaften kommen kann, weil da ja auch schon eine eher ideologische Säuberung stattfindet und Patrioten komplett ausgebremst oder gar nicht erst angenommen werden. Und in diesem Umfeld, in diesem unfreien Umfeld zwischen einseitig besetzten Gerichten, repressiver Regierung und Geheimdiensten ist es ja, in der wir arbeiten müssen.
Mode aus dem Discounter ist von gestern. Wer wirklich aus der Masse hervorstechen will, trägt ein T-Shirt von Wolf PMS oder 1%. Hochwertig hergestellt, patriotisch und schön anzusehen. Das und noch viel mehr findet ihr unter www.1%-versand.de.
Es gibt von der AfD selber eine sogenannte Staatsvolkerklärung. Die ist vom 18. Januar 2021, hat also schon mehr als 4 Jahre auf dem Buckel, ist aber, ich denke, immer noch sozusagen in Kraft oder ist immer noch Grundsatz der Partei, findet man auf afd.de/staatsvolk. Da heißt es gleich im allerersten Punkt, ich zitiere: Als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltlos zum deutschen Staatsvolk als der Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, unabhängig davon, welchen ethnisch-kulturellen Hintergrund jemand hat, wie kurz oder lange seine Einbürgerung oder die seiner Vorfahren zurückliegt. Er ist vor dem Gesetz genauso deutlich wie der Abkömmling einer seit Jahrhunderten in Deutschland lebenden Familie, genießt dieselben Rechte und hat dieselben Pflichten. Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt es für uns nicht. So, das ist der allererste Punkt in dieser Staatsvolkerklärung, die von allen relevanten Akteuren der Partei, kann man hier mal runterscrollen, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber Weidel, Gauland, Chrupalla und wie sie alle heißen, also den Gesichtern, Maximilian Krah selbstverständlich, unterschrieben worden. Damian Lohr sehe ich hier, aha, interessant. Björn Höcke auch, aha. Genau, also das ist ja im Prinzip deckungsgleich mit dem Grundgesetz. Also deckungsgleich mit der geltenden Rechtsauffassung, ja, so wollen wir es mal nennen. Also die AfD bekennt sich sozusagen zu einem Staatsvolksbegriff, zu einem Staatsvolk, das im Prinzip genauso definiert ist, wie es die Gerichte auch tun. Und das wird dann natürlich noch präzisiert in dieser Staatsvolkerklärung. Zur Bewahrung der kulturellen Identität sollte geprüft werden, wie gut derjenige Deutsch spricht. Die Zuwanderung muss nach dem Bedarf des deutschen Staates in quantitativer und qualitativer Hinsicht gesteuert werden und findet ihre Grenze an der Aufnahmefähigkeit der deutschen Gesellschaft. Das ist ja, ohne dass ich das jetzt erstmal irgendwie wertend meine, im Prinzip die gleiche Position, wie sie jede Partei hat. Also jetzt könnte man natürlich sagen, gut, die Grünen sind vielleicht, scheren da ein bisschen aus, oder Teile der Linkspartei, Teile der SPD scheren da aus, die sagen, naja, warum soll man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Deutsch sprechen können, um deutscher Staatsbürger zu werden, multiethnische Gesellschaften sind eine Bereicherung, vielleicht gibt es da sowas, aber im Grunde genommen ist diese Absicherungserklärung, wie ich sie mal nennen will, im Grunde genommen würde die vermutlich jede Partei im Grunde genommen in der Bundesrepublik Deutschland mehr oder minder unterschreiben. Das würden vermutlich teilweise sogar irgendwelche Ausländerverbände unterschreiben, keine Ahnung. Also wenn man sich die offizielle Position der AfD dazu anschaut, jetzt mal als größter Akteur, dann ist die wirklich zu 100% gesetzeskonform. Und das, was man ja,
Und dann musst du aber in das Gutachten schauen und da wird dann der Aluhut aufgesetzt und es wird gesagt, ja, das ist eine Schutzbehauptung. Und es gibt dann die Unterstellung, dass es insgeheim noch, und das ist wirklich die Aussage von solchen Gutachten und auch von den Einschätzungen, eine andere Meinung gibt, in der es eine Überhöhung des eigenen, meist ethnisch-biologischen Volksbegriffes gibt und dass es am Ende doch zu einer Unterscheidung zwischen Staatsbürgern kommen soll, obwohl es dafür keine relevanten Hinweise gibt. Und dann fängt man ja an mit dieser Meme- und Zitatsammlung, wobei die Zitate auch oft aus dem Zusammenhang gerissen sind, auch aus unserem Podcast, allein das, was wir jetzt schon besprochen haben. Ne? Wenn du da Zitate aus dem Zusammenhang reißt, kannst du genauso ein Gutachten erstellen, weil man halt nicht fair debattiert, sondern einfach Dienst nach Vorschrift und die Vorschrift kommt halt aus dem Innenministerium macht und dann halt solche Sachen konstruiert. Und naja, es geht genau um diese Unterstellung, das ist das Wichtige. Es wird unterstellt, es wird auch allen anderen Organisationen unterstellt. Selbst wenn keiner so handelt, so spricht oder irgendwas anderes tut, es wird einfach vom Staat unterstellt und dann kommt die Repressionskeule.
Naja, ich sag's mal so, Micha, Butter bei die Fische, also ich will jetzt niemandem ein Bein stellen. Auch der AfD will ich kein Bein stellen. Das ist in einem Staat, fangen wir mal so an, das ist in einem Staat, der die Einbürgerungshürden extrem weit nach unten geschraubt hat und mal landläufig gesagt eigentlich jeden hier einbürgert, der einen Stift halten kann und der irgendwie mal auf deutschem Boden gelandet ist, dass dieses Verfahren dazu führt, dass sich Personen irgendwann spöttisch und hämisch über die Gleichstellung von Staatsbürgern äußern, das liegt ja irgendwie in der Natur der Sache. Ja? Also du kannst ja irgendwie nicht sagen, es ist jetzt natürlich wie immer ein hinkender Vergleich, aber du hast eine Fußballmannschaft und steckst da mal 10 Leute rein, die noch nie gespielt haben und sagst dann ja, gut, aber macht mal bitte keinen Witz über die oder was auch immer, keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du die Hürden so weit senkst, dass am Ende, wie gesagt, jeder, der hier irgendwie herkommt und sich ein bisschen anstrengt, irgendwie Deutscher wird, und dann erwartest du von Leuten, die seit Jahrhunderten Familiengeschichte in Deutschland haben und deren Familien auch gelitten haben, deren Familien was durchgemacht haben, die Geschichten erzählen können, die das Dorf kennen, in dem sie groß geworden sind. Von denen erwartest du dann, dass die jeden, ich sag mal so, hart dahergelaufenen akzeptieren und sagen, naja, ach, du bist ja auch deutscher Staatsbürger, das ist aber schön, gut, dass du hier bist und toll, dass du jetzt auch deine Stimme abgeben darfst und dass wir genau gleich sind. Wenn du das erwartest und sozusagen schon so eine Art Häme oder so eine Art negative Äußerung über diese Dinge heranziehst für ein Gutachten und dann sagst, naja, guck mal, die AfD, die meint das ja aber gar nicht so. Ja, wie soll man das denn auch anders meinen? Also natürlich gehen die AfD da jetzt nicht her, auch nicht in Memes und sagen irgendwie, na gut, der ist jetzt halt deutscher Staatsbürger geworden, aber ich erkenne nicht an, dass der wählen darf. Ja, so weit geht es ja in der Regel nicht, mal von ein paar Leuten vielleicht aus abgesehen. Also der Gesamtheit der Partei kann man das schon mal gar nicht unterstellen. Aber das, ja, wie so, dass es eine gewisse auch humoristische Note hat und dass man hier und da vielleicht auch mal den einen oder anderen Spruch lässt, wenn es wieder heißt, ach guck mal, weiß ich nicht, was es da immer gibt, Bundesinnenministerium macht ein Foto, wie 300 Afghanen auf irgendeinem Schulhof stehen und dann steht da, sie gehören jetzt zum deutschen Volk, sowas würden die natürlich nicht schreiben, aber dass man da nur müde lachen kann und dann am Ende sagt, oh wow, toll. Und das ist dann halt verfassungsfeindlich. Ja, wie gesagt, Butter bei die Fische, natürlich unterscheidet man irgendwo. Es wäre, Menschen unterscheiden auch in der Bahn. Wenn ich morgens in die Bahn reingehe und sehe da drei Schwarze stehen, dann unterscheide ich zum Weißen. Das ist jetzt keine Wertung. Ich sage nicht, der Schwarze ist schlechter als der Weiße. Das meine ich damit ja gar nicht, aber ich unterscheide meine Fähigkeiten, meine kognitiven Fähigkeiten. Ich schaue und unterscheide. Aha, das ist wer anders als der, der daneben steht. Und bei Staatsbürgern ist es das Gleiche, da braucht man sich ja nicht in die Hose machen, ja, und jetzt erzählen, naja, wir haben jetzt hier eine Grundsatzerklärung 2021 abgegeben und das heißt ja erstmal nur, dass man einen Staatsbürger rechtlich nicht anders behandelt.
Genau, das ist aber darauf Fakt. Gehen ja auch der Text und auch die Studie, wer ist Deutscher, ausführlich ein.
Genau.
Selbst im Text wird ja erklärt, wie die Ausgangssituation war 1949 bei der Entstehung des Grundgesetzes. Ne? Da werden die ersten Zahlen vom Statistischen Bundesamt herangezogen. 1951 waren in ganz Deutschland 506.000 Ausländer im Geltungsbereich des Grundgesetzes, also damals Westdeutschland. Und das sind 1% der Bevölkerung damals. Die fast aus, also das Land bestand fast komplett aus deutschen Volkszugehörigen. Und dann wird ja auch genau erklärt in der Studie, auch in dem Text, genau die Situation, die du eben gerade beschrieben hast. Auch dieser Doppelstandard, der angelegt wird. Es gibt ja viele, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ich habe es ja schon gesagt, aber sich trotzdem in Parallelgesellschaften befinden, die kein Deutsch sprechen, die, wenn du sie fragst, was bist du? Bist du Deutscher? Nee, ich bin Türke, ich bin Syrer, ich bin irgendwas. Ne? Gibt es ja unzählige Beispiele. Das unterdrückt ja auch die eigene Identität dieser Menschen. Plus, es wird halt konstruiert, herangezogen, um rechte, patriotische Organisationen zu unterdrücken. Es ist ein riesengroßes Konstrukt und ich gebe dir recht, es wird aufgebaut und hat nichts mit der Realität zu tun. Und die AfD verhält sich komplett korrekt, indem die ganz, ganz klar sagt, wir wiederholen es ständig, ja, wir unterscheiden nicht bei Staatsbürgern, aber wir wollen die Debatte führen, wie wird man überhaupt Staatsbürger, wer kommt hier rein. Das ist ja das, was komplett ausgeblendet werden soll, wo dann irgend so ein Grüner aufsteht und sagt, nein, du bist Verfassungsfeind, weil du überhaupt diese Debatte führen willst. Das ist es doch. Das ist diese Denkfaulheit, dieser Versuch der Unterdrückung, ein Thema, was im Raum steht, komplett auszublenden. Es funktioniert ja nicht, das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen und den Umfrageergebnissen der AfD. Und du hast recht, das, was jetzt auf dem Tisch liegt mit allen Fakten, würde auch nicht reichen für ein Verbot. Aber trotzdem hat es ja diese Repression, dieser Geheimdienst, der auf Leute angesetzt wird oder auch auf Organisationen, die nicht den Parteienstatus haben, hat es natürlich ganz reale Folgen. Und deswegen, ich wiederhole mich, müssen wir solche irren Debatten überhaupt führen.
Ich möchte aber gern jetzt, so wo wir uns langsam in den letzten Teil dieses Podcasts bewegen, denn die maßgeblichen Fragen, die wir heute klären wollten, die haben wir abgehandelt. Ich habe in einem kleinen Monolog einmal aus meiner Sicht korrekt dargelegt, was man darf, was man nicht darf. Ja? Wer das nochmal nachlesen will und das sozusagen schwarz auf weiß braucht, dem rate ich, wie gesagt, auf 1%.de zu gehen. Dort gibt es einen Beitrag vom 22. Mai 2025, Urteil Doppelpunkt Volksbegriff nicht verfassungsfeindlich. Dort wird das in einem, man muss sagen, Juristendeutsch, aber durchaus verständlich, minutiös und klar dargelegt, was man darf und was man nicht darf. Ganz eindeutig.
Für die Lesefaulen gibt es auch eine kleine Zusammenfassung, ne?
Ja, gibt es auch. Die Zusammenfassung kommt gleich zu Beginn. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter wagen, denn mit unserem Podcast wollen wir ja auch so ein bisschen immer eine Transferleistung vollbringen. Wir müssen uns ja trotzdem die Frage stellen, worum kämpfen wir eigentlich? Oder warum besprechen wir das eigentlich? Wenn wir jetzt einfach in so einem Podcast nur feststellen wollen, es ist nicht verboten und auch nicht verfassungsfeindlich, von einem deutschen Volk abseits der Staatszugehörigkeit auszugehen, dann ist mir das zu wenig. Das ist natürlich jetzt die Grundinformation an unsere Hörer, das ist das Wichtige. Ihr dürft von einem deutschen Volk sprechen, dürft andere nicht abwerten und so weiter und so fort. Wir hatten das jetzt hier wir haben das jetzt hier dargelegt, das denke ich, dass auch jeder verstanden hat. Jetzt ist es aber natürlich schon so, dass wir uns fragen müssen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Jetzt sprechen wir eben über ein deutsches Volk und wir sprechen über ein Staatsvolk. Dieses Staatsvolk, das unabhängig ist von dem deutschen Volk, wächst an. Und es wächst an um Personen, die nicht zum deutschen Volk gehören. Deutsche Staatsbürger, wie alle anderen auch, aber nicht Teil des deutschen Volkes. So, meiner Meinung nach. Ja. Das heißt, was hier in unserem Staate vor allem wächst, ist das Staatsvolk. Was nicht wächst, ist unser Volk. So. Und jetzt sind wir natürlich da in einer viel tieferen Debatte drin, oder zumindest erstmal, um diesen Gedankengang anzustoßen. Eine Partei, eine Bewegung, eine, was auch immer, eine intellektuelle Zeitschrift, die sich dem deutschen Volk und ihrem Erhalt verschrieben hat, die muss natürlich auch oder muss die Frage stellen, wie weiter? Wollen wir erstmal nur begrenzen, dass das Staatsvolk um Nicht-Deutsche nach der Volkszugehörigkeit anwächst? Ist das unser primäres Ziel? Ich denke, das ist das primäre Ziel der AfD. Das kann man schon mal sagen. Man bleibt ganz eindeutig bei dem nicht ethnisch abstammungsgrundierten Staatsbegriff, Staatsvolksbegriff und möchte dafür sorgen, dass durch erschwerte Einbürgerungen, durch Migrationsbegrenzung dieses Staatsvolk nicht weiter anwächst und dass die Integrationskraft der deutschen Gesellschaft nicht strapaziert wird. So hat man das ja ungefähr in dieser Staatsvolkserklärung formuliert. Ja, das heißt nichts anderes wie, wir können nicht so viele auf einmal integrieren, vor allem nicht die, die es auch nicht wollen, und so weiter und so fort. Das ist alles kalter Kaffee. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist Helmut Kohl, ja. Interessant ist ja aber die Frage, was heißt denn das Ganze? Erhalt des deutschen Volkes. Und das ist eine Debatte, die man eben durchaus führen muss, abseits dieser ganzen Frage. Denn, und jetzt komme ich auch zum Denn, es ist ja aktuell wieder in aller Munde, wenn man das so nennen will, zumindest in unserer, ich sag mal, rechten Blase, zuletzt symbolisiert durch diese Streitigkeit zwischen der Identitären Bewegung hauptsächlich und Maximilian Krah, einem durchaus umstrittenen, aber bekannten Gesicht der AfD, der ja zuletzt mal vereinfacht ausgedrückt auf Twitter-X mehrfach die Auffassung äußerte, man solle vom ethnischen Volksbegriff, vom ethnischen Begriff, Definition eines Volkes abrücken oder zumindest das als politische Maxime oder Forderung in den Hintergrund stellen, denn man müsse akzeptieren, und jetzt kommt's, man müsse akzeptieren, dass dieses Festhalten am Volksbegriff, am ethnisch definierten Volksbegriff, die Repressionsbehörden maximal triggert und dazu führt, dass die AfD in ihren Erfolgen oder generell nicht weiterkommt. Also man solle die Frage danach, wer ist Deutscher und muss Staatsvolk überwiegend identisch mit dem Volke selbst sein, diese Grundfrage, solle man eben ausklammern, man müsse akzeptieren, dass man im weitesten Sinne in einem Staat lebt, der eben nur das Staatsvolk kennt. So. Und da gab es natürlich energischen Widerspruch, das ist klar, von verschiedener Seite. Und das ist eben die Situation und deswegen ist auch unsere heutige Sendung erstmal als Anstoß so interessant. Nicht nur deswegen, weil es um dieses bescheuerte Verfassungsschutzgutachten geht oder weil die AfD das immer wieder um die Ohren gehauen bekommt. Das ist alles für mich gar nicht so interessant, sondern interessant ist ja wirklich, wie verbindet man den Erhalt des deutschen Volkes mit der eigenen Politik? Und da wird es ja interessant, wenn ich eben als Partei hauptsächlich darauf abstelle oder als Organisation erstmal an dem Staatsvolk zu arbeiten, ist das so für mich eine relativ schwierige Angelegenheit. Das ist zunächst natürlich erstmal richtig und es ist auch rechtskonform, aber wir müssen uns schon die Frage stellen, wie erhalten wir vor allem das deutsche Volk auf seinem Staatsgebiet? Und das ist eine Sache, wo ich auch unsere Aufgabe sehe und auch die Aufgabe von rechten, in Anführungszeichen, intellektuellen Denkern, Organisationen sehe. Wenn wir davon sprechen, dass wir Deutschland erhalten wollen, dann sprechen wir natürlich vor allem davon, dass das Volk erhalten bleiben muss. Und das ist eine Diskussion, die ist zu führen. Und aus der kann man die AfD ein Stück weit eben nicht raushalten, zumal wenn prominente Vertreter wie Maximilian Krah dieses Thema aufs Tableau heben.
Na? Aber das ist doch genau die Folge von dem, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Das ist doch genau das. Diese Diskussion soll eigentlich unterdrückt werden. Und einzelne Vertreter springen dann natürlich auf den Zug auf, gehen den Weg des geringsten Widerstandes und blenden, genau wie die Bundesrepublik, die herrschenden Sachen ausblenden, müssen sich auch Rechte den Realitäten stellen. Man kann auch auf 1%.de mal das Schlagwort der große Austausch eingeben. Da haben wir ja darauf geantwortet, was der Haldenwang als VS-Chef noch gesagt hat, dass das eine große Verschwörungstheorie ist und damit vielen Fakten dagegen gehalten. Und da ist es ja auch so, dass die Kinder, die heute geboren werden, in einer Gesellschaft aufwachsen, die zu 50% aus Menschen mit Migrationshintergrund bestehen.
Ja, wird. Aber deutsche ja Staatsbürgern.
Nicht immer. Also da sind ja alle mit
okay. Drin,
weil sich ja auch Millionen, ich glaube seit 2015, sind jetzt auch mit den Ukrainern jetzt eingerechnet, allein 6,5 Millionen Menschen gekommen, die über das Ticket Schutzsuchende, ne? Das ist ja ein weit gefasster Begriff und so, haben wir uns ja schon drüber unterhalten.
In der letzten Episode sogar, ja.
Genau. Das heißt, es ist auch eine Realität, über die man sprechen muss, die aber auch rechts erstmal akzeptiert werden muss, wie sie ist. Du könntest ja auch so eine so sagen, mir ist alles scheißegal, was der Verfassungsschutz sagt, Deutsche ist und nur Deutsche und was weiß ich. Also wo sind die Deutschen denn und wie viele Kinder bekommen die denn und was ist denn mit den Millionen anderen? Das wird ja auch ausgeblendet. Da kannst du irgendwelche platten Sprüche klopfen. Sagst du, ist mir egal, was der VS sagt. Ich erzähle das jetzt mal. Aber eine Lösung hast du ja deswegen nicht. Deswegen ist es ja so wichtig. Und interessanterweise endet ja auch der aktuelle Text genau mit dieser Aufforderung, in dem ganz klar beschrieben wird, natürlich, da geht es erstmal um Einwanderungspolitik und Staatsangehörigkeitsrecht. Aber und er endet ja so, unproblematisch ist es also in gesetzlicher Hinsicht, verfassungskonforme Gesetzesänderungen zu erdenken, um dem Ziel der Bewahrung der nationalen Identität näher zu kommen. Es ist Aufgabe parlamentarischer Mandatsträger und ihrer Apparate, diese Gesetzgebung zu erarbeiten. Und genau das ist wirklich die Aufgabe einer Partei, auch mit Mandatsträgern, das zu erkennen, die Situation zu erkennen, sich richtig zu verhalten und Lösungen zu finden. Es ist ja schon schlimm genug, dass wir überhaupt diesen Rahmen setzen müssen, weil die Diskussion so unfrei geführt wird. Aber das ist doch die Erwartung an so eine Partei wie die AfD mit so viel Rückhalt im Land und hier im Osten mit noch viel, viel mehr. Die Leute setzen wirklich Hoffnung in diese Partei, weil sie die Situation sehen, auch sehen, was auf sie zukommt. Die Leute sind ja nicht dumm. Das ist ja auch immer die Unterstellung der gegnerischen Seite. Die Leute wissen ja ganz genau, weil sie es auch in vielen Großstädten, auch im Osten schon sehen, in Westdeutschland sowieso, was die Zukunft ist, auch für sich und ihre Kinder. Und dass es da Lösungen geben muss. Und es gibt Lösungen, auch im grundgesetzlichen Rahmen. Bloß dieser Weg, den Leute wie Kradern gehen, das ist dann das feige Wegducken von einer schwierigen Debatte. Da macht man sich zu einfach. Und dann ist man aber nicht der richtige Mann.
Ne? Also er sagt,
ihr ja, macht klar behauptet er das Gegenteil, weil es einfach ist, ne? Weil es das Einfache ist.
Naja gut, aber er sagt ja, und einen ganz falschen Punkt hat er damit ja nicht. Er sagt ja, ihr macht es euch einfach, indem ihr immer von Remigration redet und gar nicht genau wisst, dass diese Remigration, wie ihr sie euch wünscht, nie stattfinden wird. Und das ist der einfache Weg. Und der schwere Weg ist, dies und jenes anzuerkennen. Und zu sagen, wir müssen an einem Deutschland für morgen bauen, das auch realistisch ist. Also ich will nur sagen, ne, ich nehme nicht krass Position ein, nicht falsch verstehen, aber er hat schon einen kleinen Punkt, dahingehend zu sagen, man muss natürlich diese Dinge in so eine Diskussion mit einbeziehen. Man kann sich natürlich auf einen grundsätzlichen, in Anführungszeichen, radikalen Standpunkt stellen und sagen, so deutsch ist, wer deutsche Eltern hat, Feierabend, gibt es keine Diskussion drüber. Und so soll auch eine Gesellschaft aufgebaut sein, Nationalstaat. Aber das ist überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, diese Diskussion ist unabhängig davon, so aktuell wie nie.
Das stimmt. Wir haben jetzt die bequeme Situation, dass wir einfach auf den letzten Podcast verweisen können, wo wir genau das im Detail besprochen haben. Auch wie kompliziert das ist, wie viele Millionen mit Remigrationsmaßnahmen das Land verlassen müssten und auch wie, nach welchen gesetzlichen bestehenden Vorgaben, welche Gesetze geändert werden müssten. Alles im Rahmen genau dieser Rechtsprechung, die wir jetzt hier diskutieren. Und es ist nicht einfach, es ist der schwierige Weg, sonst würde ihn ja jeder gehen. Und ja, das Land hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber vor allem in den letzten Jahren, massiv verändert. Aber trotzdem muss Deutschland ja auch immer das Land der Deutschen sein und es muss zumindest eine politische Kraft geben, die das auch immer mitdenkt und sich nicht wegduckt und dann einfach behauptet, ja, Moment, wenn wir uns da jetzt zu sehr verwässern, dann haben wir auch größere Erfolge. Und selbst wenn sie dann größere Erfolge haben, Regierungsbeteiligung und so weiter und so fort, wofür ist das denn dann gut? Also gerade weiter an Posten, schön für ihn. Aber wem nützt das dann in der Gesamtheit des Landes, der Fortentwicklung und der Zukunft? Ne? Deswegen, klar, also ich glaube, unsere Positionen sind da nicht so unterschiedlich. Das ist aber genau das, was ich sagte. Krah hat einen Punkt, du hast recht. Das ist das Anerkennen von Realitäten auch auf der Rechten. Genau wie die Bundesrepublik Realitäten anerkennen muss, was die Leute betrifft, die auch hierher gekommen sind, die Staatsbürger sind und die selbst einen Unterschied machen zu Abstammung und Staatsbürgerschaft. Das haben wir ja immer wieder. Also das, was man uns vorwirft, machen die Migranten mit deutscher Staatsbürgerschaft mit sich selber ja auch. Also das ist ja, ist ja das Paradoxe. Also das, was wir offen besprechen und was kriminalisiert werden soll, ist ja in migrantischen Gemeinschaften Standard.
Ja, die Frage ist halt eben, ob man die Partei ist, die sich dafür einsetzt, dass Deutschland das Land der Deutschen oder das Land der deutschen Staatsbürger ist. Ne? Und das ist eben der Knackpunkt. Und ja, das ist sozusagen die Frage, um die gestritten wird. Ne? Und ich glaube...
Eben nicht, das ist es ja aktuell.
Naja, in der Rechten kommt diese Diskussion, glaube ich, langsam in Gange. Wir kennen diese Diskussion natürlich. Wie gesagt, ich kann hier nur noch mal auf die deutsche Burschenschaft verweisen. Ich habe diese Zeit live miterlebt, damals mit Burschenschaften aus Stuttgart und so weiter, Mannheim, wo es extreme Diskussionen darum gab, dass die eben Personen aufgenommen haben, die laut deutscher Burschenschaft keine deutschen Burschenschafter hätten sein dürfen und so weiter und so fort. Und diese Diskussionen wurden wirklich in extenso geführt und auch wirklich hart geführt. Und da hat man ja innerhalb der deutschen Burschenschaft tatsächlich zu so einer Art Definition gefunden, wer deutscher Burschenschafter werden darf und wer nicht. Und das ist in dem Fall gleichbedeutend gewesen für die deutsche Burschenschaft jetzt nur, wer ist Deutscher und wer ist nicht Deutscher. Ja? Und man ist da sozusagen zu einer Lösung im weitesten Sinne, so will ich das mal nennen, zu einer Lösung gekommen für einen selbst. Und diese Lösung steht für die AfD und für die Rechte noch so ein bisschen aus. Ne? Wirklich auch zu definieren, was wären denn die eigenen Kriterien, um deutscher Staatsbürger zu werden. Das ist eine Sache, die halte ich schon für relevant. Also die AfD müsste schon für sich auch definieren, was sind denn unsere Kriterien für die deutsche Staatsbürgerschaft? Vielleicht gibt es das auch, ja, aber okay, spricht die deutsche Sprache und was weiß ich, ist kein Moslem.
Zahlt Steuern, ist immer sehr wichtig.
Zahlt Steuern, hat eine Arbeit, das ist mir zu wenig. Ne? Also ja. Zumal man.
Das ist auch jedem anderen Land der Welt zu wenig, das muss man ja auch immer dazu sagen. Ne? Wir reden ja auch immer aus dieser paradoxen, unterdrückten Situation in Deutschland. In jedem anderen Land der Welt ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man als Migrant erstmal massiv liefern muss.
Naja, spannend ist ja auch die Frage, warum muss ich denn unbedingt Deutscher sein? Also geht es jetzt hier nur ums Wählen oder worum geht's? Also ist ja durchaus möglich, in einem Staat zu leben, ohne Staatsbürger zu sein und ein ziemlich gutes Leben zu führen. Und es ist
haben auch wir mit der EU ja eine gute Lösung, ne? Freizügigkeit, du kannst als EU-Bürger in Deutschland leben, kann dir keiner verwehren, kannst in Teilen sogar wählen, kommunal, ne? Es gibt ja Zwischenformen, die man schon gefunden hat. Also das, was wir hier besprechen, ist ja nicht irgendwas, was irgendwann in der Zukunft entsteht oder total abgedreht ist, sondern diese Sachen existieren ja bereits, weil andere Länder um uns rum ein ganz entspannteres Verhältnis haben, weil die ihre eigene Identität gepflegt haben und nicht, wie wir die letzten Jahre und Jahrzehnte immer verteufelt.
Aber es ist natürlich ein Trend, der um sich greift. Also Italien beispielsweise ist ja eins der Länder, das vor wenigen Jahren sozusagen vom Abstammungsrecht abgewichen ist, ja, wo es ja auch massive Proteste von rechten Gruppen gab und so weiter und so fort, ist also schon auch in Europa natürlich ein allgemeiner Trend, selbst in, ich sag mal, vergleichsweise konservativen Ländern. Gut, Michael, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ich glaube, wir haben die Punkte, die wir auf jeden Fall abhandeln wollten, nämlich die Frage danach, was ist eigentlich hinsichtlich des Volksbegriffs erlaubt und was nicht abgehandelt. Ich kann nur noch mal, und das tue ich jetzt zum dritten Mal, aber ich tue es doch noch mal auf 1%.de hinweisen, also auf unsere Internetseite. Dort findet ihr zu dem Thema Volksbegriff etliche Artikel. Der letzte, wie gesagt, vom 22. Mai 2025, der in einer eher juristischen Form noch mal das zusammenfasst, präzise zusammenfasst, was wir hier heute für euch in lockerer Runde besprochen haben. Und dann kann ich natürlich nur noch mal zum Ende darauf hinweisen, wer sich tiefergehend für dieses Thema interessiert, der kann zu unserer Studie greifen. Eine Frage des Überlebens, wer ist Deutscher, gibt es auf 1%-versand.de, kostet läppische 2 Euro Schutzgebühr und kann dort in Massen bestellt und verteilt werden. Wir haben auch neben dem Produktbild, dem Cover, auch das Inhaltsverzeichnis online gestellt. Ihr könnt also auf der Internetseite euch auch mal das Inhaltsverzeichnis anschauen, was da alles so besprochen wird. Da ist das alles nochmal minutiös ausgearbeitet. Auch, und darauf muss ich aber nochmal hinweisen, wenn das Urteil, auf das wir uns heute beziehen, dort leider noch nicht enthalten ist. Trotzdem ist die Studie selbstverständlich als Einführung in dieses ganze Thema interessant. Hier geht es auch nochmal um die interessanten Fragen wie Auslandsdeutsche, Stichwort Oberschlesien und so weiter und so fort, kann man Teil des deutschen Volkes sein, ohne deutscher Staatsbürger zu sein. Diese Sache wird hier wirklich perfekt aufgerollt und erklärt auf 58, 60 Seiten so, gut lesbar. Greift dazu, kauft gerne ein paar mehr, verteilt die auch. Da vielleicht auch nochmal den Hinweis, dass Schulklassen, Studenten und Bürgergruppen, so haben wir es jetzt mal formuliert, auch größere Kontingente kostenfrei zum Verteilen abrufen können. Ja, in diesem Sinne, Michael, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, uns wird dieses Thema noch lange begleiten, nicht nur im Rahmen der AfD, sondern auch im Rahmen des sogenannten patriotischen Vorfelds. Und ich glaube, es sollte auch klar geworden sein, um da mal ein bisschen Eigenlob einzubringen, dass wir als 1% uns bemühen, diese Volksbegriffsdebatte nicht einschlafen zu lassen und hier uns nicht scheuen, uns auch in die Nesseln zu setzen und Dinge anzusprechen, die anderswo gerne mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden.
Ja, Philipp, dann danke für die Zeit und der Tipp an alle AfDler, die in diesem Gutachten stehen, holt euch diese Studie, für euch ist das Pflichtlektüre.
Alles klar, mach's gut.
Mach's gut, Philipp, ciao.
Lagebesprechung.